Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Margo, der Film- und Serienpodcast und einem weiteren Monatsrückblick. November und diesmal, ich habe es ja schon so ein bisschen angekündigt, mit Thorsten vom Szenerie-Podcast. Grüß dich Thorsten.
Hallo Marco, ich freue mich heute dabei zu sein.
Ja, nach Marie von Popcorn und Prosecco bist du der zweite Gast im Monatsrückblick. Also freut mich wirklich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Und wir wollen so ein bisschen auf die November-Film- und Serien-Highlights zurückgucken. Aber bevor wir das machen, natürlich auch kurz die Info. Im November wisst ihr ja alle, ich habe euch ja bei Instagram zugebombt mit Stranger Things, Memes, Reels und so weiter und so fort. Wie geht's weiter? Also im Dezember höchstwahrscheinlich werden wir jetzt noch keine Aufnahme machen. Also ich mit Carino und Marie von Popcorn und Prosecco, sondern dann im Januar, wenn die Serie komplett gelaufen ist. Also ihr müsst euch da noch ein bisschen gedulden. Vielleicht mache ich zwischendrin nochmal ein Reel, so meine erste Meinung zu den ersten vier Folgen. Natürlich so spoilerfrei wie möglich, dass irgendwie geht. Und ansonsten kann es natürlich sein, dass wir spontan uns zusammenschalten und vielleicht nach Weihnachten über die ersten sieben Folgen sprechen. Keine Ahnung. Da halte ich euch auf jeden Fall bei Instagram auf den Laufenden, was das Ganze angeht. Ne? Und so viel erstmal dazu. Eine Erwähnung noch von meiner Seite aus, die ich im November gesehen habe, bevor wir jetzt wirklich richtig in den Rückblick gehen, ist, ich habe ja vergangenes Jahr schon Zurück in die Zukunft 2 im Original gesehen, damals mit Helmut und Chrissy in München. Liebe Grüße. Und ich hatte jetzt die Möglichkeit, zum 40-jährigen Jubiläum vom ersten Teil im November, müsste der 8. gewesen sein, im Kino zu sehen. Und ja, 2 von 3 habe ich jetzt schon, jetzt fehlt mir nur noch der 3. Ne? Aber ich denke mal, den werde ich ja noch irgendwann im Kino hinbekommen, glaube ich. Also das so ein bisschen zur Erwähnung. Diesmal in Deutsch, nicht auf Englisch, aber dadurch, dass ich ja eh mit den Filmen mit der deutschen Synchro aufgewachsen bin, war das ganz unterhaltsam. Aber so viel jetzt erstmal dazu. Jetzt wollen wir erstmal natürlich auf den November zurückblicken. Wie war denn so der November für dich, so Film- und Serientechnisch, Thorsten?
Ja, also auf jeden Fall vollgepackt. Ich muss dazu sagen, ich hätte gern sogar noch den einen oder anderen kleineren Film gern mitgenommen. Natürlich geschuldet. Heimatort hier, da ist natürlich wieder nicht alles lief. Da nur mal kurz zu nennen, die ich nicht geschafft habe, gern geguckt hätte, wäre zum Beispiel The Change, Eddington, Keeper oder Him. Das waren so Filme.
Ja, Him hätte ich auch gerne geguckt, ja.
Ja, also so ein bisschen so Sport, Horror, Voodoo-Ding, das hätte ich wahrscheinlich auch gerne geguckt. Ja, aber leider, wie es halt so ist, lief der hier nicht. Dafür natürlich kann nur das Manitou, der seit August läuft natürlich hier immer noch, natürlich. Ja, so viel dazu. Aber ich muss sagen, ich habe trotzdem einiges geschaut und da würde ich gleich mal mit dem ersten starten. Und zwar hatte ich das Glück, ich meine, viele können den ja schon seit geraumer Zeit, genauer gesagt seit dem 7. November auf Netflix sehen. Ich habe ihn noch im Kino gesehen und zwar den neuen Guillermo del Toros Frankenstein. Und ja, ich habe extra gedacht, ich war sogar, ich glaube, es war der 8. oder 9. November, wo ich in Ulm, keine Werbung, im Kino war. Und man hat gemerkt, okay, der ist jetzt auf Netflix schon verfügbar, weil das Kino war, also es war ein 400-Seelen-Saal und wir waren mit 4 Leuten im Kino.
Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass da viele auch gar nicht gewusst haben, dass er überhaupt noch im Kino läuft oder überhaupt im Kino läuft.
Er lief ja auch nur in ausgewählten Kinos. Ja. Ich hatte auch nur Glück, dass ich derzeit sowieso wieder von der Arbeit her auf Reisen war, sonst hätte ich den Hotbus hier auch nicht gucken können. Mhm. Und da dachte ich mir, gut, wenn, dann schaue ich mir auf der großen Leinwand an. Gerade für so Cineasten wie uns ist das ja dann doch immer noch ein extra Erlebnis als dann auf einem Fernseher. Und ja, also ich muss mal sagen, es ist auf jeden Fall eine ganz neue Interpretation von Frankenstein. Man muss dazu sagen, Guillermo del Toro, der liebt ja dieses Mystische, dieses Monster. Mhm. Monster sein, das liebt er. Der hat ja in seinem Haus, das habe ich bei mir im Podcast auch schon mal gesagt, in Mexiko hat er riesige 2 Meter Skulpturen von Monstern, hat er sich ja alles nachbauen lassen, dort stehen. Und das merkt man auch. Also das muss ich sagen, die Kulisse und diese Skulpturen und diese Darstellung von verschiedenen offenen Körpern oder Anatomien, das macht der super. Also das sieht wirklich aus wie Kunstwerke, wenn dann so ein Rücken geöffnet dasteht oder ja, so mit so den Drähten, das ist schon, also wirklich, das ist ein Blickfang. Also du hast so viel kleine Sachen auch später in seinem Labor, wo du so, da könntest du manchmal die Bilder anhalten und einfach nur so schauen, was du so in dem Katakomben findest. Da ist für jeden auf jeden Fall auch beim mehrmaligen Gucken was dabei. Das war auf jeden Fall super. Wie gesagt, auch schauspielerische Leistung von Jacob Elordi als das Monster finde ich richtig klasse. Man kann ja, das ist ja kein großer Spoiler, sagen, dass der Film mehr oder weniger zweigeteilt ist und aus 2 Sichtweisen das Ganze erzählt. Erst von Viktor Frankenstein, wie gesagt, der gespielt wird voll auch hier von dem Moonlight-Darsteller Oscar Isaac.
Ja, ja, genau.
Und halt dann aus Jacob Elordis Sicht, aus dem Monster-Sicht. Und ja, das fand ich auf jeden Fall erfrischend. Wie gesagt, ich fand den zweiten Teil persönlich sogar besser als den ersten, weil ich den ganzen Sicht von dem Monster viel spannender fand, so dieses Entdecken, die Welt zu sehen und dann am Ende sich so fast diese philosophische Frage aufmacht, wer ist denn hier eigentlich das Monster?
Ja.
fand ich eigentlich am spannendsten. Ich muss sagen, was auf der negativen Seite für mich so ein bisschen hängen geblieben ist, ist einerseits, ich fand die Rolle von Christoph Waltz, der so ein bisschen diesen Mr. Harländer spielt, den Geldgeber im Hintergrund, fand ich ein bisschen blass, fand ich ein bisschen schade, weil ich meine, Christoph Waltz ist so ein großer, talentierter Schauspieler, da hätte ich irgendwie gedacht, das liegt ja wahrscheinlich an ihm, das ist wahrscheinlich auch, wie die Rolle geschrieben wird, hätte ich einfach wahrscheinlich mir ein bisschen mehr gewünscht, der war ein bisschen eindimensional in meiner Sicht. Und ich muss auch sagen, er ging für mich etwas zu lang, der ging 2,5 Stunden etwa, der Film. Ich muss sagen, gerade durch den ersten Teil, wo wir auch viel über die Kindheit von Viktor Frankenstein erfahren und alles darin herum, braucht er sehr lange, um erstmal aufzubauen. Das fand ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Da hätte ich vielleicht ein bisschen den Rotstift angesetzt und da ein bisschen gekürzt, um es mal so zu sagen. Ja, aber im Großen und Ganzen kann ich persönlich für mich, habe ich ja bei mir auch schon im Podcast gesagt, kann ich den trotzdem empfehlen und das ist trotzdem ein Film, den man mal gesehen haben muss. Also so finde ich den trotzdem, wer also Zeit hat, kann den gerne sich auf Netflix mal angucken.
Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit.
Also oder was sagst du dazu?
Das würde ich auch so sagen. Also ich halte das jetzt ein bisschen oberflächlich, weil ich habe mit Chrissy dazu schon eine Folge aufgenommen, die wir da im Laufe des Dezembers dann veröffentlicht werden. Da haben wir dann ausführlich über Frankenstein gesprochen. Aber gehe ich schon mit. Also geguckt haben. Also ich finde schon, dass es auch einer wieder der etwas besseren Netflix-Filme ist.
Das sowieso, ja.
Definitiv. Und klar, wie du schon sagst, wenn man da die Möglichkeit gehabt hatte, den im Kino zu sehen, umso besser. Ne? Also da wegen die Filme halt gleich nochmal anders, als wenn man die irgendwie auf dem Handy, Laptop oder auf dem heimischen Fernseher guckt. Ne? Also ist doch nochmal was anderes. Ja. Ich fand den auch schon mal so als grobes Fazit so in Ordnung auf jeden Fall, ja. Also es gibt natürlich auch ein paar Kritikpunkte, aber da würde ich dann auf die Folge verweisen, die dann im Laufe des Dezembers auf jeden Fall erscheint. Ja.
Da freue ich mich schon drauf.
Ja, und ich habe ja mein Credo, was ich mir selber auferlegt habe, weitergeführt. Ich habe wieder mal eine deutsche Serie gesehen, beziehungsweise eine deutsche Produktion. Ich halte es jetzt immer mal offen, weil manchmal kann es ja zeittechnisch sein, dass man es nur schafft, einen Film zu gucken. Aber diesmal war es wieder eine Serie, diesmal auch wieder in den öffentlich-rechtlichen Mediatheken, nämlich diesmal in der ARD-Mediathek. Die Serie Schattenseite, die ist die Premiere war schon am 17. Oktober 25, aber ich habe sie erst im November jetzt gesehen. Und das ist ein Coming-of-Age-Thriller-Mystery-Serie, sage ich jetzt mal, von und mit Jonas Ems ist ein relativ bekannter YouTuber, der hat auch vor ein paar Jahren die Vorlage dazu geschrieben, das Buch, und daraufhin basiert jetzt diese Serie. Ist auch relativ kurz, sind nur 6 Episoden zwischen 40 und 45 Minuten, und letzten Endes geht's quasi darum, dass zu Beginn der Serie ein Schüler stirbt, und während der Trauerzeremonie in der Schule bekommen alle Schüler Nachrichten auf ihr Handy von einer ominösen App oder Seite, die Schatten, also heißt auch Schattenseite, und diese Meldungen gehen quasi so weit, dass man per Likes abstimmen kann, möchtest du das Geheimnis von XY erfahren, dann so und so viel Likes. Und in der heutigen Zeit ist ja auch vieles so like-getrieben, sage ich jetzt mal. Und das nimmt natürlich dann hier Ausmaße an, die immer größer werden. Also die Likes, es fängt, glaube ich, die erste sind nur 50 Likes oder so, und dann wird die Zahl immer größer und die Geheimnisse immer krasser. Und die Frage ist halt dann von verschiedenen Schülern, wer steckt dahinter, wer ist das? Und die andere Frage, die man natürlich auch stellen kann, wie schlimm sind denn eigentlich diese Geheimnisse? Weil manchmal denkt man sich so, als gerade jetzt so als erwachsener Mensch, naja, wen interessiert's, ne? So what? Aber gerade in den jüngeren Jahren, wenn man so Ende Schule ist oder ne, also kurz so vor Abschluss der Schule, ist das vielleicht auch nochmal ein bisschen anders. Und hier geht's wirklich darum, in diesen 6 Folgen, dass halt ja dunkle, in Anführungszeichen dunkle Geheimnisse ans Tageslicht kommen, wer betrügt wen, was ist moralisch fragwürdig und so weiter und so fort, und zeigt halt auf, wie die Schüler damit umgehen Und parallel dazu gibt es dann halt auch noch zwei Schüler, die zusammen auf Spurensuche gehen, wer denn dahinter steckt, diese Schattenseite betreibt und halt ja die Schüler unter Druck setzt. Weil natürlich es so ist, dass die Eltern oder auch die Schule an sich Probleme haben, da den Urhebern so auf die Spur zu kommen. Und darum geht's halt so ein bisschen. Und ich fand die Serie wirklich sehr zeitgemäß, auch wenn ich jetzt schon lange aus der Schule raus bin, aber sie hat, finde ich, so das Bild, glaube ich, so der jetzigen, jüngeren Generation, die jetzt gerade so in der Schule ist, glaube ich, sehr gut rübergebracht. Klar gibt's auch irgendwie so typisch deutsch auch ein paar Klischees, die natürlich irgendwie bedient werden, aber das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich fand es schon spannend, weil man schon lange irgendwie überlegt hat, wer und warum passiert das Ganze. Einzigster Kritikpunkt meinerseits ist, dass man zwar eine gewisse Auflösung nach diesen 6 Folgen hat, aber es wird halt schon wieder so in Stellung gebracht, dass halt eine optionale 2. Staffel kommen könnte. Also ich habe das Buch jetzt ehrlicherweise nicht gelesen von Jonas Ems. Der spielt selber auch eine kleine Rolle mit, war auch Produzent hinter der Serie unter anderem. Also ich finde schon mal gut, dass er nur eine Nebenrolle spielt, weil oftmals hast du es ja so, dass so YouTuber dann sich, ich muss jetzt hier die Hauptrolle spielen.
Definitiv, ja.
Aber er hat wirklich nur eine kleine Nebenrolle und hat auch nur wirklich so einen kleinen Moment, wo er so ein bisschen mal im Fokus steht. Ansonsten ist er wirklich nur so ein Nebencharakter, das ist auch völlig in Ordnung. Und das fand ich halt so am Ende ein bisschen schade, dass man jetzt auf Krampf irgendwie das so weit offen gelassen hat, dass man gesagt hat, okay, da kann man potenziell noch eine 2. Staffel hinten dran hängen. Ich hätte es besser gefunden, wenn man die Serie zum Ende, also zum Abschluss gebracht hätte, weil ehrlicherweise durch die Auflösung, die man jetzt für mich persönlich am Ende schon hat, ist schon ein Großteil geklärt und es ist jetzt eigentlich nur noch ein kleiner Punkt, wo man dann sagt, okay, daran halten wir uns fest, um halt die Serie weiter zu erzählen. Also Stand jetzt ist auch noch nicht raus, ob eine 2. Staffel kommt,
ja.
Aber das hätte ich halt nicht gebraucht. Ich hätte es halt besser gefunden, wenn man da einen kompletten Abschluss gemacht hätte.
Ja, also klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe ja auch deine Folge gehört, wo du ja schon vor 2 Monaten, glaube ich, über Chabos geredet hast. Fand ich ja auch schon mega interessant. Habe ich ja selber auch gesehen. Kann ich ja auch schon mega nur ans Herz legen, dass das ja wirklich eine sehr gelungene Serie im ZDF war. Von daher umso spannender, was du jetzt über Schattenseite erzählst. Ich wusste, dass Jonas Ems ein Buch geschrieben hat, aber ich wusste nicht, dass jetzt schon die Serie sogar schon fertig ist und rauskommt.
Ja.
Das ist für mich auf jeden Fall auch neu. Aber ich finde es ja auch gerade wieder gut, wenn wir den Blick auch mal ein bisschen von Amerika weglenken und auch mal ein bisschen schauen, was haben wir auch in europäischen Produktionen oder mache ich ja mit mir im Podcast mit Melody öfter auch mal mit asiatischen Produktionen.
Liebe Grüße.
Ja, danke. Sag ich ihr. Und das immer so ein bisschen den Blick auch zu erweitern. Und daher finde ich es einfach umso schöner, dann auch mal, wenn man sagt, es ist eine deutsche Serie, wo man sagt, man hat eine schöne Zeit mit. Man schaut sie sich gerne an und man sagt, es ist nicht einfach nur Trash oder Reality oder was wir Deutschen ja immer gut können, Kammerspiel oder Krimi.
Mhm. Ja. Ja, das ist halt wirklich so. Also oftmals, sag ich mal, lacht man da so ein bisschen drüber, wenn ich mir so mal dieses Credo auferlege, aber gerade wenn man sich dann auch mal in Anführungszeichen zwingt, mal in die Mediatheken reinzugucken, da gibt's auch wirklich die ein oder anderen Schätze, also auch neben den deutschen Produktionen, also da, ich kann wirklich nur jeden empfehlen, ne, wir bezahlen sowieso alle Rundfunkgebühren, also es ist umsonst, guckt einfach mal rein, da ist wirklich eine sehr, sehr bunte, große Palette an tollen Produktionen und ich habe jetzt ja wirklich in den letzten Monaten immer, sei es jetzt auch mit 113 oder Chappelf davor, wo übrigens 2. Staffel kommt, geil. Finde ich super. Chabos, glaube ich, soll eventuell auch eine 2. Staffel kommen. Mal gucken. Das sind schon geile Produktionen. Also da merkt man schon, okay, wenn man halt so den deutschen Filmemachern oder Serienmachern mal ein bisschen so freie Hand gibt, dann kann da auch was Geiles kommen, außer der x-te Tatort halt. Ne? Also nichts gegen Tatort, habe ich früher auch ab und zu mal gerne geguckt.
Ich verstehe aber schon, was du meinst, so eine buntere Palette für jedermann.
Ja, halt einfach auch mal ein bisschen frischer, ein bisschen modernerer oder einfach ein anderer Ansatz. Ne? Ich meine, sowas wie Chabos zum Beispiel, das hätte man wahrscheinlich früher nie in den Öffentlich-Rechtlichen gemacht. Ne? So Meta und der kommt dann so ins Bild rein. Oder auch jetzt wie Schattenseite. Ich glaube, da hätten sich die Öffentlich-Rechtlichen früher eher davor gesträubt. Aber mittlerweile ist es schon so. Und da muss ich auch ganz klar sagen, dass gerade diese ZDF Neo Produktion ist das. Bei ARD weiß ich es jetzt gar nicht, ob die auch so eine Jugendsparte haben, aber ZDF Neo ist zumindest so eine Sparte bei den Öffentlich-Rechtlichen, die schon versuchen, immer mal einen frischen Ansatz zu wählen. Und der ist ja dann doch mal ganz erfolgreich. Und gerade auch bei Schattenseite hat mir das auch wieder sehr gut gefallen, deswegen.
Ja, also wir hatten das ja auch schon im Vorgespräch ja schon mal thematisiert. Das ist ja auch schade, finde, dass manche deutsche Produktionen erst bekannter und größer werden und so im Volksmund auftauchen, wenn sie dann irgendwo von Netflix oder von einem anderen Streamer gekauft werden, obwohl sie eigentlich manchmal schon jahrelang irgendwo auf einer ZDF- oder ARD-Mediathek zur Verfügung standen. War ja bei Slow Burn zum Beispiel auch so ein Fall.
Genau so ein Ding, ja.
Drei Staffeln lang, lief schon jahrelang auf ZDF und dann wurde es irgendwann vom Netflix oder von Prime war es, glaube ich, gekauft.
Netflix, genau.
Ja, genau. Und auf einmal ist es in aller Munde oder zumindest ist es dann mehr verbreitet. Die hat es jetzt auch wieder mit so einer Comedy-Serie Doppelhaushälfte, lief auch schon letztes Jahr im ZDF, ist jetzt auf Netflix streambar und jetzt habe ich auf einmal im Freundeskreis auch Leute, die sagen, ja, hast du da schon mal reingesehen? Also ja, das habe ich schon beim Durchseppen in der ZDF-Mediathek vor einem Jahr gesehen. Und so geht es halt vielen. Deswegen richtig, wie du sagst, also einfach auch mal da schauen. Die entwickeln sich auch immer weiter und da hat man echt so kleine Geheimtipps, die auch mal wegkommen von dem Mainstream oder von dem, was einem Netflix immer selber vorschlägt.
Ja, ist auf jeden Fall so. Wie gesagt, in den Mediatheken kann ich wirklich nur empfehlen, da mal reinzugucken. Also da gibt's wirklich sehr, sehr viel gute Auswahl und da kann man auch durchaus mal den deutschen Produktionen eine Chance geben. Ich bin mal gespannt, ob es von Schattenseite eine zweite Staffel geben wird, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dadurch, dass die so offen gelassen worden ist am Ende, dass da schon noch eine zweite Staffel kommt, weil ich glaube jetzt ehrlicherweise auch nicht, dass die produktionstechnisch so einen riesen Aufwand hatte, weil du eigentlich ist die normal gedreht und maximal hast du halt, weil oft dieser Handybildschirm halt dann ins Bild mit eingepflegt wird, das ist halt so diese einzigste Spielerei. Ich denke mal, das ist halt ein bisschen aufwendig, aber ansonsten die Story an sich, also das Filmische an sich ist schon recht real, recht reduziert, also natürlich, das hat schon gepasst. Deswegen, ich glaube, jetzt ist die auch nicht so teuer zum Produzieren. Also kann ich mir durchaus vorstellen, dass da eine zweite Staffel kommt.
Sind da irgendwelche bekannteren, vielleicht deutschen Stars mit dabei, die da Gastauftritte haben? Dann zu was sagen?
Nee, also es waren wirklich...
Weil bei Chabos hat es ja einige Auftritte.
Ja, da war ja Anke Engelke zum Beispiel als
Menderes.
Mutter.
Menderes.
Ja. Nee,
Lukas Podolski.
Also das muss ich wirklich sagen. Also in der Serie definitiv nicht. Also das sind alles... vielleicht, wenn man noch tiefer in den deutschen Produktionen drin ist, kennt man mit Sicherheit das ein oder andere Gesicht auch.
Gut, okay.
Aber zumindest für mich war jetzt keiner dabei, also außer dieser Jonas Ems selber, wo ich jetzt gesagt hätte, okay, den kennst du jetzt unbedingt. Das ist glaube ich, einer aus Die Discounter ist dabei.
Mhm.
Dieser ganz große Blonde. Ich weiß jetzt nicht, wie er der Darsteller ist mit dabei. Mhm. Aber so jetzt sage ich jetzt mal so.
Der hat da den Titus gespielt. Ja, ich weiß aber auch nicht, der echte Name. Bruno Alexander ist der, glaube ich.
Ich weiß den Namen jetzt nicht. Aber der spielt auf jeden Fall mit. Also der hat mich auch sofort wieder an die Discounter erinnert so ein bisschen.
Super.
Weil er sieht halt genauso aus halt wie da. Aber ansonsten für mich persönlich unbekannte oder zumindest habe ich den Namen nicht auf dem Schirm. Unbekannt will ich jetzt nicht sagen, aber
ich verstehe schon nicht so jetzt in anderen Produktionen.
Nee, also jetzt keine irgendwie Anke Engelke oder jetzt wirklich, wo du sagst, okay, die hast du jetzt schon mal gesehen irgendwie.
Okay.
So. Also es sind schon eher so vielleicht die zweite Reihe, würde ich jetzt mal sagen. Aber ist ja nicht schlimm.
Muss ja nicht schlimm sein, ja.
Die machen ja trotzdem einen tollen Job und wie gesagt, doch unterhaltsame Serie und zeigt natürlich auch, ist ja auch ein bisschen wichtig, weil zeigt ja natürlich auch, was halt auch Social Media mit einem selbst und mit den Leuten um dich halt machen kann und was das halt für, Konsequenzen haben kann, sage ich jetzt mal. Deswegen, also ist auch ein wichtiges Thema, glaube ich, was die Serie anspricht.
Auf jeden Fall. Ich fand eigentlich, habe ich eine gute Überleitung eigentlich gleich, was ich auch noch mal kurz erwähnen würde. Und zwar, wenn wir gerade bei deutschen Produktionen sind, ich habe diesen Monat im Kino ja noch nachgeschaut, Amrum von Fatih Akin.
Ja.
Den kennt man unter anderem, also er hat schon viele Filme gemacht. Das letzte, was ich von ihm gesehen habe, war ein etwas zwiespaltiger Film hier, Der goldene Handschuh. Ich weiß nicht, ob du den kennst,
der
war auch von ihm. Aber er hat auch einige andere Filme gemacht und ich muss sagen, Amrum ist jetzt mal ein etwas ruhigerer Film, der war schon seit 9. Oktober im Kino. Ich habe mir jetzt im November erst nachgeschaut, lief dieses Jahr auch im Cannes auf dem Filmfestival. Und das basiert eigentlich auch auf den Kindheitserinnerungen von dem zweiten Mitautorin Haag Bohm und dem Frühjahr 1945 auf Amrum, wie der Name schon sagt, auf einer kleinen Nordseeinsel.
Ja.
Und ja, das ist eigentlich im Mittelpunkt, ist der 12-jährige Nanning, gespielt von dem Jasper Bilderbach, habe ich vorher auch noch nicht gehört, Kinderdarsteller. Und da geht's halt so ein bisschen um seine Familie. Die sind halt so am Ende vom Zweiten Weltkrieg, sind die halt vom schon zerbombten Hamburg dann auf diese vier Ferienhaus auf Amrum gezogen, um dann auszuweichen. Und ja, sagen wir mal so, wir erfahren eigentlich aus der Sicht dieses Jungen die letzten Monate des Krieges. Da auf dieser Insel bekommt man an sich immer nicht diesen großen Krieg an sich mit, aber so die Ausläufe. Auf einmal sieht man dann so, dass Flüchtlinge auf der Insel ankommen, also Deutsche, die aus den vertriebenen Gebieten aus Polen kommen und dann dort ansässig werden wollen. Man sieht, dass es halt kaum noch was zu essen gibt, dass der Junge dann nachts dann mit Fischen geht und ja, und was halt dann kein großer Spoiler ist, der Vater ist selber SS-Sturmführer und ist deswegen in der Nähe der Front und die Mutter ist natürlich auch große Verfechterin und Anhängerin Hitlers gewesen und wo es halt, man merkt halt schon, es geht halt dem Ende hinzu, dass halt Deutschland den Krieg verliert und ja, das stürzt halt die Mutter sozusagen in eine große Schaffenskrise sozusagen.
Okay.
Sie fällt dann wie, wo dann die Nachricht kommt, dass das Hitler sich selbst umgebracht hat, fällt sie in eine Depression, möchte nicht mehr essen, spricht kaum noch und lässt halt ihre drei Kinder so mehr oder weniger so ein bisschen sich selbst überlassen, angeführt von dem Ältesten, wie gesagt, dem Nanning, den 12-Jährigen. Und das Einzige, was sie sagt immer, was sie noch gerne mal wieder essen möchte, wäre ein Weißbrot mit Butter und Honig.
Ah, okay.
Was halt auf so einer Insel, gerade zu Kriegszeiten, schwer zu besorgen sind, die Zutaten dafür. Und so ein bisschen ist es eigentlich die Mission, diesen von dem Jungen, der Mom, das zu besorgen und dafür halt so mehr oder weniger Tauschgeschäfte auf der Insel zu machen. Klingt erstmal jetzt von der Handlung her nicht so spannend, aber wie das umgesetzt wird und wie man auch dann aber am Rand immer so die Schicksale von anderen auf der Insel erlebt. So, da hat man dann zum Beispiel einen Fleischer, der als Kriegsveteran zurückkam, weil er nur einen Arm hat, weil er den anderen verloren hat. Oder da hat man halt die Bäuerin, die dann kurz davor ist, noch angeklagt zu werden, weil sie ja sich gegen das Regime auflehnt und alles. Und ist einfach echt schön gemacht. Der war leise und trotzdem ein ausdrucksstarker Film. Hat mir auf jeden Fall gefallen. Hätte ich so nicht gedacht. Wie gesagt, auch ein deutscher Film. Ja, kann ich dem einen oder anderen auch noch so mit ans Herz legen. Wird bestimmt demnächst irgendwo, bestimmt auch auf Mubi oder auf kleinerem Arthouse-Streamer bestimmt oder auch bei Prime zu kaufen sein. Ich habe ihn, wie gesagt, noch im Kino gesehen, ja.
Ah, okay. Ich bin der Meinung, irgendwo habe ich die Kachel oder diese Werbung für Amrum schon irgendwo gesehen. Könnte bei Prime oder so gewesen sein.
Ja. Kann sein. Auf der Kachel, also auf dem Poster ist ja meistens auch nur, wie gesagt, das Watt zu sehen.
Ja,
meistens
ja.
Der Junge mit einem Fahrrad so nur fährt. Das ist ja meistens diese, hat vielleicht der eine oder andere von euch Hörern auch schon mal so irgendwo gesehen, das Poster oder die Kachel.
Ja. Aber klingt eigentlich ganz interessant auf jeden Fall.
Ja, also ist auf jeden Fall ein Film, der am Ende einen so ein bisschen wie mit einem Schlag in der Magengrube zurücklässt. Ich weiß nicht, ob du letztes Jahr mit Sandra Hüller Zone of Interest gesehen hast.
Ja.
Nicht ganz so krass. Ich meine, das war ja immerhin auch in einem Konzentrationslager in Auschwitz. Das ist nochmal eine Schiene härter gewesen. Aber in einem kleineren Setting, in einem kleineren Worldbuilding auf Amrum geht der in Zügen in so eine Richtung, ja.
Ah, okay. Das klingt aber schon richtig spannend. Also werde ich auf jeden Fall mal nachholen. Also kommt auf die Watchlist.
Ja, wollte ich auf jeden Fall nur noch mal den Leuten ans Herz geben. Weil passt auch so ein bisschen als Überleitung von Schattenseite dahin. Aber genau, Nick, würde ich dann nächstes dir wieder das Wort geben. Was hast du denn noch so im November gesehen? Bin ich ganz gespannt.
Ich würde noch, ich glaube, du hast im Podcast schon über den Film gesprochen, A House of Dynamite. Weil ich habe den zwar schon Ende Oktober gesehen, habe den aber nicht mehr in den Rückblick großartig mit reinbringen können. Deswegen jetzt hier im November ist ja eine neue Produktion gewesen. Also erstmal so, guck, wie hat er dir denn gefallen, sage ich jetzt mal so.
Spoilerfrei gesagt, die ersten zwei Drittel sehr gut.
Okay.
Also wenn er nach den ersten zwei Drittel, wenn er da schon Cut gewesen wäre, wäre es für mich ja noch schlimmer gewesen. Hätte er dann ein ordentliches Ende gefunden, hätte ich den Film sehr gut gefunden. Dann wäre das für mich ein packender Film, der es vielleicht sogar auf meine Jahresendliste geschafft hätte. Aber ich finde, der macht ein typisches, für mich schon fast ein bisschen lazy writing Ende. Also wo ich sage, ich liebe es überhaupt nicht, ohne zu spoilern zu sagen, wenn man einfach das Ende komplett offen lässt, egal was passiert, und dann einfach so sagt, denk dir deinen Teil, was würdest du denken? Denn ich überlasse mich ja in die Hände des Regisseurs und ich möchte ja seine Vision hören. Und wenn er das so offen lässt, denke ich mir immer so, okay, er traut sich nicht oder wollte selber nicht vorgeben, was das Ende ist. Und das finde ich halt immer ein bisschen schade, ja.
Ja, ist ja quasi der neueste Catherine Bigelow-Film gewesen. Und ich sag mal, der Cast war natürlich auch das, was mich so ein bisschen zu dem Film gebracht hat. Idris Elba als Präsident, Rebecca Ferguson, Gabriel Besso, ne, für die, die ihn kennen. Jared Harris und so weiter. Also er hat wirklich einen sehr, sehr langen und auch guten Cast auf jeden Fall. Und zeigt quasi so eine Story auf 19 Minuten vor Einschlag einer Interkontinentalrakete in den USA. Ich glaube, letzten Endes ist es dann, glaube ich, Chicago oder irgendwie so.
Ja,
Chicago. Und zeigt uns das quasi aus mehreren Blickwinkeln. Weiß ich gar nicht, ob man es so richtig sagen kann, aber so aus mehreren Situationen heraus.
Na, im Prinzip schon, weil man denkt ja auch, der Film geht ja etwas über anderthalb Stunden und man denkt ja immer, man sieht ja die letzten knapp 20 Minuten vor dem Einschlag. Denkt man ja, okay, wenn man das jetzt runterspielt, was soll denn dann noch vom Film kommen? Naja, man sieht das schon immer nochmal abgespielt aus einem anderen Blickwinkel, was in der gleichen Zeit runtergespielt noch in anderen Office oder aus anderen Positionen passiert.
Genau, und da kann man vielleicht auch schon mal was in diesem, was der Film halt ein bisschen besonders macht, sah. Also man, es ist jetzt nicht so, das ist jetzt kein Actionfilm in dem Sinne, dass man irgendwie rausrennt und die Soldaten und wir müssen die Rakete abschießen. Also klar, die muss auch abgeschossen werden, aber wir sind hauptsächlich in diversen Besprechungsräumen, Büroräumen, vor großen Bildschirmen. Also es ist jetzt kein Actionfilm per se. Es geht halt eher darum, um die Intensität. Was macht diese Situation mit den Menschen? Welche Strukturen werden da angeschoben? Was wird gemacht, ne? Und das wird aus, wie gesagt, drei Szenerien quasi beschrieben dann so und hört dann immer kurz, bevor der Einschlag ist, auf. Also da gibt's dann immer einen Cut und irgendwann haben wir am Ende dann auch noch so eine Art Epilog von dem Ganzen. Und ich fand die Intensität des Films fand ich schon bemerkenswert, weil ich schon gemerkt habe, ey, also gerade so nach diesem ersten Cut, Alter, was ist jetzt? Ist jetzt hier alles weg, alles ausgelöscht oder irgendwie was sowas. Ne? Weil man dann ja irgendwie, ist man ja dann so Michael Bay Armageddon geschädigt, da will man ja irgendwie sehen, dass die halbe Erde hier um die auseinanderfällt. Und also damit spielt der Film halt schon wirklich sehr, vielleicht jetzt ohne das Ende natürlich extrem irgendwie aufzudröseln, aber ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also auf der einen Seite fand ich es natürlich interessant zu sehen, dass man sagt, okay, man lässt den Film so enden, wie man ihn enden lässt. Aber wie du es auch schon anklingen lassen hast, also es hält natürlich ein Spektrum an Interpretation offen, sage ich jetzt mal so. Also ich hätte mir, glaube ich, auch lieber gewünscht, dass man wirklich ein konsequentes Ende gehabt hätte, sage ich jetzt, oder ein Endbild gehabt hätte, was dann danach passiert, wäre ja dann grundsätzlich erstmal egal gewesen. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch interessant, dass man es halt so gemacht hat, dass man wirklich gesagt hat, okay, wir lassen das bewusst in dem Moment so erstmal stehen, damit dann halt vielleicht die Zuschauer sich ein eigenes Bild machen können, so. Genau. Also, da bin ich ein bisschen hin und her gerissen, ob ich das jetzt richtig gut oder richtig schlecht finden soll. Also ich glaube, da ist halt auch von bis halt, glaube ich. Ne? Also es ist zumindest mal ein anderes Ende, als wie man es sonst von vielen anderen Filmen gewohnt ist. Ne?
Ja, das stimmt. Wie gesagt, ich habe gesagt, am Ende ist es für mich trotzdem ein guter Film. Also das ist für mich jetzt nicht sagen, weil wie du schon meintest, wir sehen nicht große Kriegshandlungen in dem Sinne oder Soldaten auf dem Schlachtfeld und er schafft es trotzdem mit den Countern, die man überall auf Bildschirmen sieht, der abläuft mit diesen ganzen Hochsicherheitszentren und alles, wo man nur diese Büros sieht, eine Spannung zu erschaffen, dass man wirklich gepackt dran ist. Ich war wirklich gefesselt von diesem Film. Und das ist schon mal eine super Ausgangslage, was man auch der Regisseurin Catherine Bigelow zuhalten muss.
Ja.
Und auch den Schauspielern.
Ja, die machen das super.
Da kann man wirklich keine Abstriche machen. Aber wie gesagt, ich will nicht sagen feige, aber ich fand es halt so ein bisschen schade. Ich hätte gern in Catherine Bigelows Kopf reingeschaut und gewusst, was sie denn persönlich denkt, was der Ausgang ist.
Mhm.
Ich meine, ich weiß nicht, ob du, ich glaube, der kam letztes oder vorletztes Jahr raus, der Film Civil War.
Ja.
A24, der. Und da war es ja auch so, dass man einfach auch ein fiktives Szenario erstellte, dass man sagt, okay, Kalifornien und Texas spalten sich von der USA ab und greifen den Rest der USA an, was ja in unserer Dimension relativ unwahrscheinlich ist mit so einem liberalen und sehr konservativen Staat. Dass man hier hätte mal sagen können, okay, man hätte ja wahrscheinlich, man muss ja nicht sagen, okay, das war Russland oder so. Gut, es wird ja hier auch relativ ohne zu spoilern, offen gehalten, wer es war, woher die Bombe kommt. Es wird ja, und dass man es halt irgendwie so darstellt, dass man sagen kann, okay, und in diesem Szenario treffen die Regisseurin jetzt die Entscheidung. Ich verstehe, wenn man jetzt sagen würde, okay, die Bombe kommt aus Russland oder aus Nordkorea oder sonst irgendwo, dass man dann sagt, okay, wenn sie da jetzt ein striktes Ende vorgibt, dass man das schon wieder sehr provokant in der Welt aufnehmen könnte, verstehe ich. Aber wenn man das mit ein bisschen fiktiverer Ausgangslage macht, wie gesagt, wie in Civil War, wäre doch ein Ende möglich gewesen. Und das finde ich halt schade.
Ja gut, aber da kann man natürlich dann auch entgegnen, okay, es ist halt dann mal der Gegenentwurf zu Civil War, dass man halt bewusst offen lässt und nicht halt ein festes Szenario vorgibt und sagt, okay, so und so ist es. Und dass halt im Prinzip jeder Zuschauer, der den Film sieht, sich halt seine Meinung oder seine Gedanken dazu machen kann, ne? Wie er das halt für sich interpretiert. Also es, ich sag ja, das ist, da bin ich selber so ein bisschen, da weiß ich auch noch nicht so richtig, wie ich's letzten Endes finden soll. Aber es ist zumindest mal ein anderes Ende, wie man es als sonst von das vielen stimmt. anderen Filmen gewohnt ist. Also das muss man schon ganz klar festhalten. Also das würde ich dann so als vielleicht leicht positiven Punkt so am Ende schon noch sagen. Ja.
Ja, also wie gesagt, ich kann trotzdem sagen, wenn ihr einen wirklich spannenden Abend auf Netflix haben wollt, könnt ihr euch den auf jeden Fall geben, oder?
Das auf jeden Fall definitiv. Also der ist auch bildlich, also klar, man ist natürlich viel im Büroräumen drin, aber das, was er, wie er so inszeniert ist, sieht schon alles auch gut aus. Also da kann man auch nicht merken. Ähnlich wie Frankenstein auch wieder einer. Also man merkt halt so ein bisschen, okay, das ist jetzt so langsam so Award Season. Jetzt haut Netflix halt so die Filme raus, wo sie ein bisschen mehr Potenzial drinne sehen, sage ich jetzt mal. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der wahrscheinlich auch irgendwo mit dann zumindest bei den Nominierten dann bei den Oscars dann mit dabei ist.
Kann ich mir auch vorstellen, ja.
Ja, genau. Jo.
Ja, ich könnte noch mal jetzt nach so einem ernsten Thema noch was Kurzes, eher Lustigeres reinwerfen.
Ja, bitte.
Und zwar als kleinen Geheimtipp, das haben wahrscheinlich die wenigsten von euch auf der Rechnung. Ich habe die vierte Staffel von Hex gesehen, also Hacks geschrieben. Und zwar geht es da so ein bisschen um eine abgehaltete Stand-Up-Comedian. Und die war in den 70ern, 80ern eine große Nummer, hat große Auftritte gehabt und ist dann auch ihrem Alter geschuldet so ein bisschen in der Versenkung verschwunden und macht heute eigentlich nur so kleine Las Vegas-Auftritte so. Bis halt dann eine aufstrebende junge Autorin, Ava Daniels heißt sie dort, versucht ihr Programm so ein bisschen aufzumotzen und sie wieder, sagen wir mal, fit für TV zu machen. Dass sie dann irgendwo auch vielleicht die Chance hatte. Ihren größter Traum wäre natürlich auch von der Deborah Rance, so heißt sie, die Rolle der Hauptdarstellerin, eine Late-Night-Show zu haben. Und ja, natürlich, wie es halt ist, sie ist über 70, hat dann so Vorurteile, sagt dann auch immer in ihren Sendeprogrammen Sachen, die man halt, sagen wir mal, 2025 nicht mehr so sagen kann, auch gegenüber Minderheiten und über bestimmten anderen Sachen, ohne jetzt hier was vorwegzugreifen. Und naja, die Ava Daniels ist halt dann so Gen Z, sie ist Anfang 20, ist bisexuell, kurzgeschnittene Haare und sagt dann, nein, das kannst du nicht machen und so geht das nicht, es ist auch vegan und sagt dann immer, was heute noch geht und versucht halt dann Comedy zu entwerfen, die halt niemand auf den Schlips tritt, aber der trotzdem erfolgreich ist. Und dieses Zusammenspiel, weil die dann selber beide immer aneinander stoßen und trotzdem so eine Chemie zwischen den beiden entsteht, die sich mit den Staffeln immer weiter entwickelt, fand ich richtig, richtig gut. Das hat mir richtig gut gefallen. Kann ich jedem nur ins Herz legen. Ich weiß, jetzt die neueste Staffel kam auf RTL Plus raus. Das ist wahrscheinlich den wenigsten vergönnt, da einen Zugang zu haben. Aber ich kann euch ansehen, zum Reinkommen, die ersten zwei Staffeln sind definitiv auch auf Netflix. Da könnt ihr auf jeden Fall dort auch mal reingucken. Und ja, ich muss sagen, das ist ein guter Halbstünder, immer etwas so 35 Minuten etwa die Folge, den man so weggucken kann. Das habe ich und mein Freund jetzt immer wieder gemacht. Wir wollten anfangs nur mal reinschauen. Und jetzt haben wir alle vier Staffeln, wo ich seit dem 1. November die letzte auch noch raus, also die vierte erstmal rauskam, in einem Stück geschaut. Und ja, wir müssen sagen, unsere Empfehlung hätte es.
Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Wie lang sind so die Folgen?
Wie ich gerade so meinte, so eine halbe Stunde, 35 Minuten etwa.
Also ist schon sehr, kann man schon gut durchgucken, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja.
Wie viele Folgen hat eine Staffel?
Hat sich im Laufe der Staffel ein bisschen verändert. Die neueste jetzt hatte 11 Folgen, glaube ich. Die anderen vorher waren immer so zwischen 8 und 10. So.
Ja gut, aber das ist
hat immer ein bisschen variiert, aber so in die Drehe war es
vorher. Ist eine gute Staffellänge, sagen wir.
Genau.
Also zeitgemäße Staffellänge.
Ja, also jetzt keine Network-Länge. Ja. Man merkt schon, das wurde eher auch für einen Streamer gemacht.
Ja, ja.
Aber wie gesagt, man muss auch sagen, die beiden Hauptdarstellerinnen haben auch bei den Emmys richtig abgeräumt, haben erst dieses Jahr wieder Auszeichnungen bekommen. Also in Amerika ist die Serie auch sehr, sehr bekannt schon. Bloß hier in Deutschland läuft sie halt relativ unter dem Radar. Wie gesagt, ersten Staffeln nur bei RTL Plus gewesen und jetzt seit kurzem auch auf Netflix verfügbar. Ja.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Was ich vielleicht jetzt ein bisschen kürzer halten würde, weil du in deiner letzten Episode schon ausführlicher über Predator Badlands gesprochen hast, würde ich einfach nur kurz so ein paar Wörter dazu nochmal fallen lassen. Also ich habe den auch gesehen.
Ja.
Im Kino ist ja ein weiterer Film von Dan Trachtenberg, der ja scheinbar so dieses Predator-Franchise jetzt so unter seine Fittich hat, nach Prey und Predator Killer of Killers, der ja auf Disney Plus ist, gibt's jetzt den. Und ja, hat ja auch ein gutes Startwochenende hingelegt. Also ist zwar jetzt, glaube ich, stand jetzt so gegen Ende des Monats ein bisschen abgefallen, aber trotzdem eigentlich ein ganz solider Einstieg. Und ich war auch sehr, sehr gespannt drauf. Also die Trailer haben mir schon Bock gemacht, Elle Fanning und halt auch dann der Predator, der damit auftritt. Also ich fand das irgendwie eine interessante Kombination von dem Ganzen. Vielleicht wird's ein, zwei Sätze nochmal zum Film dazu, bevor Lieben wir dann
gern.
zum unserem finnischen Schnetzler kommt gegen Ende der Folge.
ja, also wie gesagt, wie es bei mir, könnt ihr gerne bei mir auch nochmal reinhören in die Folge.
Ja, die werde ich auf jeden Fall verlinken. Ja, also.
mit Melanie auch schon gesagt habe, ich fand es auf jeden Fall frisch. Ich hätte es nicht erwartet. Also wie gesagt, man hat immer natürlich noch diese alten Predator, auch mit Arnold Schwarzenegger, so aus den Anfang der 90er im Kopf.
Wenn es blutet, kann man es töten.
Eben. Und hier hat man wirklich einen ganz, ganz anderen Predator. Man muss dazu sagen, Predator stehen ja dafür wirklich immer, das sind kaltblütige Jäger. Alles, was sie unter die Füchtige kommt, wollen sie töten, um zu beweisen, dass sie die stärkste Kreatur, die stärkste Rasse sind. Und hier haben wir halt wirklich einen jungen Predator oder auch Yautja genannt, so wie die Rasse, der Predator heißt. Der ist noch Teenager, der ist noch am Lernen, der ist noch gar nicht so weit. Und der muss halt auch mit Verlust umgehen, schon ziemlich am Anfang vom Film, was ihn auch nochmal anders prägt. Und dann, um seine Ehre zu beweisen, kommt er halt auf diesen, einen der gefährlichsten Planeten im Universum, Jenna, wo er halt dann auf Elle Fannings Charakter einen Androiden, einen, sagen wir mal, nicht vollständigen Androiden trifft,
um es
mal so zu sagen. Und da entsteht so eine lustige Chemie, so ein Roadtrip zum Teil, zusammen noch mit einer anderen Kreatur, die ich am Ende sehr süß fand und das, obwohl sie am Anfang überhaupt nicht bezaubernd wirkt. Also das ist jetzt kein Grogu, also vom Aussehen her, wenn man das mal so vergleicht. Das ist schon.
Ja.
Und trotzdem schafft diese Kreatur Sympathie zu einer erwecken, aber vor allen Dingen dieses Kammerspiel, wie gesagt, zwischen dem Yautja-Deck und dem Androiden, das war so toll gemacht, Elle Fannings Charakter. Ich dachte anfangs, okay, die könnte nervig werden, weil sie immer so einen kecken Spruch sagt aber die haben das so gut eingebaut und das bringt die Handlung ja auch weiter oft, was die sagt. Und wie gesagt, die haben auch manche Lücken oder manche, wo man sagt, okay, das könnte jetzt eine Logiklücke zum Predator-Franchise werden, haben sie gut überbrückt. Angefangen zum Beispiel mit der Sprachbarriere. Wie könnte ein Androiden denn sonst mit einem Predator reden?
Genau.
Ja, sie hat eine Sprachsoftware in sich, wo sie jede Sprache übersetzen kann zum Beispiel. Oder auch genauso, Predator jagen immer alleine. Sie haben nie eine Hilfe. Dann sagt sie einfach, hey, ich bin halt nicht dein Partner, ich bin dein Werkzeug. Nimm mich doch so an.
Genau.
Und das haben die so gut gemacht. Und auch die Welt, diese Ideen für diese Welt, was sie da umgesetzt haben. Ich sag nur so ein paar Schlagwörter wie Scherbengras zum Beispiel. Oder auch bestimmte Würmer oder Pflanzen.
Ja.
Also das war so
kreativ. Ja, die Bedrohungen, die waren schon geil. Ja.
Und das auch dann am Ende, zum Ende des Films dann gut umzusetzen in Waffen oder was er dann auch selber benutzt, diese Umwelt. Fand ich wirklich gut gemacht. Und deswegen würde ich, also ganz und ganz, ich kann ja sagen, bei mir persönlich, ich habe auch bei Letterboxd den 4 von 5 Sternen gegeben. Ich fand den wirklich gut und frisch und muss auch sagen, nach Prey und Predator Killer of Killers fand ich, das ist ein dritter guter Film von Dan Trachtenberg. Und das habe ich auch schon bei mir im Podcast gesagt. Ich finde, bei ihm ist das Franchise in sehr guten Händen.
Ja, also kann ich eigentlich fast nur unterschreiben. Also ich hatte auch so ein bisschen Bedenken im Vorfeld, okay, weil man ja quasi jetzt einen Perspektivwechsel macht, weil sonst hatte man ja immer den Mensch als Fokus und der Predator war die Bedrohung. Und jetzt dreht man es ja quasi, was heißt rum, aber jetzt steht er, also der Predator, halt im Fokus als Hauptfigur. Aber ich gerade in dem Zusammenspiel mit Elle Fannings Androiden-Charakter fand ich das wirklich toll umgesetzt. Also ich finde zwar, die sind schon manchmal so ganz an der Grenze, dass es vielleicht ins Nervige springen könnte. Also sie balancieren da schon sehr, sehr arg mit. Ist, glaube ich, dann auch persönlicher Geschmack. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der eine oder andere sagt, oh, jetzt reicht's aber auch mal. Aber ich fand so im Großen und Ganzen, wie die beiden mit agiert haben, wie sie durch diese Welt gereist sind, das fand ich einfach fantastisch. Also ich hab da super gerne zugeguckt und ich finde auch, dass das halt eine schöne weitere Ergänzung ist für das Predator-Franchise. Und man merkt ja auch so ein bisschen, okay, sie wollen die Welt jetzt noch ein bisschen mehr größer machen, erklären und man hat so Gefühl, okay, sie gehen jetzt mit den Filmen, die sie jetzt gemacht haben, auf irgendwas hin. Mhm. Ne? Also ich meine, ich kann mir auch gut vorstellen, dass Dan Trachtenberg vielleicht dann irgendwann auch mal sagt, okay, er will irgendwann auch mal was anderes außer Predator machen, aber das, was er bisher abgeliefert hat mit seinen drei Produktionen, die finde ich alle super und der hat mich auch gut unterhalten. Ich fand ihn auch kurzweilig, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja,
der
kam mir nicht lang vor. Nee.
Also, was den Film jetzt nicht schlecht hat, also, hat einen sehr guten Unterhaltungsfaktor gehabt. Ich habe da sehr gerne zugeguckt und ich muss auch sagen, die Maske von dem Predator-Darsteller, beziehungsweise dann natürlich, man merkt, wie du es auch schon bei dir gesagt hast, man sieht natürlich da und dort ein bisschen CGI, wenn man, aber das ist für mich
auch auf hohem Niveau.
Ja, also, ja. Ne, also da haben wir andere Sachen schon deutlich schlechter gesehen und es gibt sogar so ein Reel mit Elle Fanning und dem Darsteller, wo sie quasi ja so ein aktuelles Meme halt quasi nachspielen und da hat er halt auch diese Maske auf und das sieht schon echt geil aus. Also da merkt man jetzt noch, was so plastisch überhaupt eigentlich möglich ist als Maske.
Ich habe nur ein Interview gelesen mit den Trachtenberg, da wurde ihm halt genau gefragt, ob sie halt das Gesicht immer animiert haben oder ob sie halt immer eine Maske verwendet haben. Und da wurde gesagt, sie hatten Masken am Set, haben es versucht, mit Masken zu machen. Es ging aber nicht den ganzen Film lang, weil manche Gesichtsausdrücke und manche Emotionen konnte man halt mit dieser Maske nicht so ausdrücken. Und deswegen ist es dann sozusagen mit CGI überarbeitet.
Gecovert worden dann wahrscheinlich. Ja, klar. Naja, gut, macht ja auch irgendwo Sinn. Aber ich fand das so im Großen und Ganzen ganz gut. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was da so als nächstes kommt. Deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass er hinten raus ein bisschen einbricht jetzt. Ich hoffe trotzdem, dass er seine Produktionskosten einspielt und ja, dass es da halt weitergeht. Also könnte ich mir gerne noch mehr angucken. Also muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich habe mal geguckt, der hatte ein Budget von 105 Millionen gehabt.
Mhm.
Ich glaube aber, das Budget müsste er schon bald drin haben.
Ja, dann sieht das doch mal ganz gut aus. Ich glaube, das sind ja auch so Filme, die jetzt vielleicht jetzt nicht dieses überbordende Budget quasi so haben, ne? Also wo ein bisschen mit kleineren Brötchen gebackt wird. Ne? Also, sagen wir so. Ja. Und ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, wir waren zum Zeitpunkt der Aufnahme im Kino zu Sisu 2 oder Sisu Road to Revenge. Ne? Und im Zuge dessen habe ich mir ja auch nochmal den ersten Teil angeguckt, du dir auch. Und ja, jetzt waren wir im Kino mit Teil 2. Also für die es vielleicht nicht wissen, der erste Teil ist schon... Wie alt ist er? Ich glaube, 3 Jahre alt, ne? Wenn mich nicht alles
täuscht. Ich hätte auch gesagt 3 Jahre, ja.
Ja. Und da geht es dann quasi so, dass Atami Korpi, ein finnischer Soldat, quasi Gold findet, wird dabei von Wehrmachtssoldaten, ja, also die finden das heraus und im ersten Teil schnetzelt er sich dann halt durch die Wehrmacht durch, wird dadurch zur Legende. Quasi und war eine sehr, sehr blutige Angelegenheit, auf jeden Fall sehr explizit, aber auch sehr günstig. Ne? Wir haben
6 Millionen Budget hat er.
Also das hat man wirklich gar nicht gemerkt. Ne?
Ja, ich kann nur dazu sagen, also noch gut zu sagen, es spielt ja auch in Lappland. Also ich finde das auch, also im nördlichsten Teil Finnlands. Um das auch mal kurz zu sagen, also die ganze Atmosphäre, das Worldbuilding auch schon im ersten fand ich gut, diese karge Landschaft, das wirkt alles so verfallen und wie gesagt, man muss dazu sagen, wir befinden uns ja auch im Herbst 44, man merkt halt auch, die Wehrmachtssoldaten sind auf dem Rückzug, sie wollen eigentlich nur noch zurück zu ihrem Abholpunkt fahren und nehmen halt auf diesem Weg, zerstören sie halt alles, eklige Brücke, eklige Häuser und natürlich auch ein bisschen die Heimat auch von Atami Korpi, von dem Hauptdarsteller. Und ja, und dann kommt es halt, dass sie ihm noch über den Weg laufen, der gerade groß Gold gefunden hat, wie du schon sagtest, und dann ja ihn zur Strecke bringen wollen. Aber ja, er ist nicht ohne Grund so eine gefühlte Ein-Mann-Armee, was ja auch leicht angelehnt auf wahrer Begebenheit beruht. Und ja, also ich muss sagen, der war auch von der Laufzeit her ein bündiger, guter Film, der erste, mit 91 Minuten. Der hat sich gut weggeguckt, der hat sich nie Längen angefühlt.
Nee.
Und war wirklich spannend. Und für das Budget sah der auch für mich überhaupt nicht billig aus.
6 Millionen hätte ich nie, also wurde mir das gesagt.
Was? Nee, also der sah auch überhaupt nicht trashig aus.
Nee, billig auf jeden Fall nicht. Also alles wertig, auch finde ich sehr, auch Explosionen und so, auch sehr, also nicht computeranimiert, das waren schon reale Explosionen, also da merkt man halt auch, dass da, dass das sowas halt einfach auch immer noch heutzutage besser aussieht, wenn die halt wirklich echt sind, ne? Und ja, jetzt gibt's im Jahre 2025 die Fortsetzung, Road to Revenge, und ich würde mal sagen, ich habe es auch nach dem Kinobesuch direkt zu dir gesagt, irgendwie, es schlägt komplett natürlich wieder in die gleiche Kerbe wie der erste. Ich glaube, er redet hier in dem zweiten Teil noch gar nicht, ne? Hat er überhaupt was gesagt?
Ich glaube nicht. Ich habe fast erwartet zum Schluss bei dieser Szene bei seinem Haus, wo dann Menschen kommen, habe ich gedacht, jetzt kommt vielleicht mal ein Satz, aber nee, eigentlich hört man
also,
höchstens mal
noch weniger als im ersten Teil. Ich glaube, da hat er ja wenigstens 1-2 Sätze.
Na, da am ersten Teil hat er ja ganz am Schluss, wo er an der Bank war, da hat er ja wenigstens sein großes Scheiße oder irgendwas, hat er ja was gesagt. Ja. Da hat er ja wenigstens kurz was gesagt, aber am zweiten, nee, ich glaube gar nicht, außer so Schnaufen, Grunzen oder Fluchen oder am Anfang auch Weinen, hört man ihn gar nicht sonst. Nee.
Genau, und im zweiten Teil, der geht ähnlich eigentlich relativ schnell los. Also das Setting ist im Prinzip so, dass der Krieg vorbei ist. Diese Sowjetunion hat halt Teile von Finnlands eingenommen und quasi mussten die Finnen dann einen Teil ihres Landes abgeben und halt quasi
umsiedeln.
Und er ist halt einer davon, der quasi das Haus, wo seine Familie von der Roten Armee getötet worden ist, baut er ab.
Auch toll gemacht, ja.
Baut er ab, macht das auf dem LKW und will dann halt einfach nur wieder auf die finnische Seite und läuft dann halt der Roten Armee über den Weg. Und da gibt's halt einen Igor Draganov, einen General, der halt...
Spiel von Stephen Lang.
Don Priest oder auch natürlich Avatar, der Bösewicht.
Mhm.
Und der spielt hier mit. Also man merkt schon so, darstellerisch hat man da jemand schon recht Bekanntes geholt. Und ja, der will ihn halt, also will halt quasi Atami auch noch töten, ne? Nachdem er seine ganze Familie zu Gulasch verarbeitet hat, wie es auch im Film gesagt wird. Also richtig unangenehm. Und ja, wie wir Atami ja aus dem ersten Teil kennen, lässt er das natürlich nicht so einfach mit sich machen und flieht da mit seinem LKW und seinem Haus hinten drauf quasi und ja, macht die Rote Armee in Kopf kürzer.
Man muss ja dazu sagen, das sollte ja mehr oder weniger schon eine Racheaktion von der Roten Armee sein, weil man wird ja vorher auch schon im ersten Teil gesagt, dass er ja halt als ehemaliger Soldat über 300 sowjetische Soldaten auf dem Gewissen hat, die er ja im Krieg erledigt hatte.
Ja,
und
stimmt,
daraufhin wird ja der Charakter von Stephen Lang sozusagen, der selber ja im Knast in Sibirien sitzt, freigelassen, um ihn zur Strecke zu bringen, um sich an ihn zu rächen, mit dieser Doppelmoral, weil er eigentlich ja auch die Familie von ihm umgebracht hat. Und das war auch wieder diesmal wirklich, also Road to Revenge passt wirklich vom Namen her, weil der sich viel bewegt, der Film diesmal.
Auf jeden Fall, ja.
Erst schon, wie du sagst, auch mit dem Lastwagen, mit dem Haus hinten drauf, wo jeder Balken markiert ist.
Ja, nummeriert ist der.
Ja, bis hin im zweiten Teil hin zu einem Zug, der eine Rolle spielt. Also, muss sagen, es hat sich viel bewegt. Natürlich, das habe ich ja zu dir auch schon im Vorfeld beim ersten gesagt, die physikalische Logik muss man hier manchmal hinten anstellen, aber das ist ja wie bei vielen Actionfilmen so. Das kann man jetzt hier nicht so ganz so voll nehmen. Da gab es manchmal Situationen, wo ich mir denke, da wäre jetzt eigentlich schon dreimal draufgegangen und auch viele andere auch.
Ja.
Da ist er schon ein ziemliches Stehaufmännchen. Aber ja, ich muss sagen, auch der zweite Teil hat mich wieder sehr unterhalten. Ich weiß nur im Vorfeld, weil ich das gelesen habe, dass sie hier auch das Budget verdoppelt hatten auch in dem Film. Finde ich, sieht man auch ein bisschen bei diesen Flugszenen, die zum Teil
sind.
Das waren schon größere Effekte als beim ersten.
Das auf jeden Fall. Also wie gesagt, ein sehr, sehr wortkarger Held, der viel einfach nur durch Mimik und Gestik, also eigentlich hauptsächlich Mimik, einfach nur durch seine Blicke. Also wenn er dann so halb schräg dann so Stephen Lang einfach anguckt und mit dem willst du dich nicht anlegen. Also er hat auch, finde ich, viele Humormomente. Ne? Also gerade auch so am Anfang, wo er so das erste Mal der Roten Armee über den Weg läuft, wo da der eine mit drinne sitzt und er ihn jedes Mal schlägt und jedes Mal ist er wieder bewusstlos und fällt wieder um.
Hat schon fast ein bisschen Slapstick, ja.
Ja, so stimmt, das hast du auch zu mir gesagt, so ein bisschen Slapstick-mäßig. Ja, genau. Also ich glaube, da haben sie auch ein bisschen Wert draufgelegt. Also das ziehen sie auch so ein bisschen durch, dann auch bis zum Zug.
Ich wollte gerade sagen, im Zug gibt es eine Szene, also es klingt wohl Spoiler, wo er dann sozusagen in einen Waggon bricht mit so einem Rohr. Und dann durch das Rohr wieder noch jemanden erledigt und so. Ja. Und dann noch einbricht.
Also aber mir, geil gemacht.
Geil gemacht auf jeden Fall. Ja. Aber ich dachte mir so, okay, ein bisschen so was zum Schmunzeln dabei, ja. Also.
Ja, und halt auch teilweise wieder sehr explizit, wenn er, da kann man sich schon ein bisschen ekeln, wenn er dann hier ausgepeitscht wird mit so einer glühenden Peitsche und so.
Oder wo er zum Teil sich Waffen versteckt oder so.
Das war eine fiese Szene. Das war eine ganz fiese Szene. Ich habe erst gar nicht geschnallt, was er da macht.
Im ersten Moment dachte ich, wo er gefallen ist, ohne zu spoilern, dachte ich, er hat sich was gebrochen. Aber nein.
Ja, ein Knochen, ja.
Ja, da der will irgendwas richten.
Genau.
Und dann sieht, was er da macht.
Ja.
Oh, ja.
Da hat sich auch ein bisschen geschaut.
Aber viele im Kino. Ich meine, das Publikum im Kino, kann man bei uns ja auch mal sagen, war erwartungsvoll, wirklich so Männer mittleren Alters und zwei Frauen. aber da gab es viele, die dann so, wo man gehört hat, so, hat man öfter gehört.
Ja, aber es ist halt auch echt so schöne, stumpfe Haut drauf, Action und das macht halt einfach Spaß. Und vor allem der Film nimmt sich nicht so ernst, der geht relativ schnell durch. Also diese knapp 90 Minuten, die sind ja ratzfatz verflogen. Und der macht halt einfach Spaß. Ne? Der hat wieder geile Explosionen, geile Szenen. Mündet dann natürlich am Ende mit dieser Zugszene, wo es halt auch mit einer Rakete eine Rolle spielt. Also richtig auch ein geiler Moment eigentlich so im Film. Und da kann von mir aus gerne noch ein Teil kommen. Also das macht einfach Spaß, den zuzugucken. Halt nicht ganz so austrainiert wie jetzt ein John Wick oder sowas, ne? Nicht so stylisch, aber sehr reduziert, sehr auf die Fresse quasi. Und ja,
kauft man das aber auch so ab. Ja. Auch dieses Leben, was er lebt, so dieser wortkarge Finne, wie er aussieht, auch mit seinen Haaren und mit seinem Bart, so mit seinen ganzen Narben am Körper, so, ja. dem kauft man das einfach ab, dass der auch so ein Leben führt, dass es so einen Finnen auch wirklich gibt in so. Also, ja.
Ja,
alles gut.
Ja, also da kann gerne noch ein Teil kommen. Also ich hab da...
Wäre ich auch nicht davon abgewandt. Wenn da einer kommt, würde ich ihn gerne auch wieder gucken.
Ich hab da Spaß mit. Obwohl ich fast schon glaube, so mit der Endszene können wir es fast schon so als
stehen lassen,
glaube ich. Ne? Also, aber ich finde es ja immer noch bemerkenswert, dass der Typ halt einfach fast nie was sagt. Also im ersten Teil wirklich nur ein paar Wörter und hier wirklich gar nichts. Also dieses Grunzen, als er da ausgepeitscht wird und sowas. Und du hast auch schon richtig so von der Steve Lang-Figur, wie irgendwann genervt der einfach nur noch von ihm war. Ah, nein, jetzt der schon wieder.
Allgemein ist der Film relativ sprachneutral. Auch das, was die Sowjetarmee sagt, ist ja relativ wenig. Also, selbst wenn man den im Original gucken würde, ich glaube, da hätte man nicht eine riesige Sprachbarriere, weil die Dialoge, ich glaube, das Skript war nicht wirklich groß.
Also mit Dialog definitiv nicht, nee, das ist richtig. Ja. Ich glaube, da haben wir noch den November ganz gut abgedeckt, würde ich mal sagen. Ne?
Also, auf jeden Fall, ja. Also haben wir einiges geschaut.
Ja, also wie gesagt, ein paar Sachen werden auf jeden Fall auch noch im Podcast dann explizit erwähnt. Also da gibt es dann nochmal reine Folgen dafür. Aber da einfach natürlich Flimmerkiste mit Margot immer im Blick behalten. Da wird es jetzt im Dezember einiges noch geben. Aber wir wollen natürlich auch den Blick in den Dezember wagen. Was kommt denn so für dich? Sagen wir erstmal kinotechnisch so eine Frage im Dezember, bevor wir zu den Serien vielleicht kommen.
Natürlich ein bisschen was rausgeschrieben, wo ich mich natürlich auch so freue. Natürlich hat man einiges im Hinterkopf, wir beschäftigen uns ja beide viel mit Filmen und Serien. Aber natürlich habe ich mir da auch so ein paar, sagen wir mal, Juwelen rausgeschrieben. Und natürlich ist am 4. Dezember, ich gehe schon, wenn die Folge rauskommt in der Woche, wieder ins Kino zu Five Nights at Freddy's 2. Mhm. Wie gesagt, die Fortsetzung, die Freddy Fazbear-Kette wird wieder aufgegriffen mit den Animatronic-Figuren, die, sagen wir mal, etwas außer Kontrolle geraten und dann auch schon in der Vergangenheit vielleicht das ein oder andere Kind einen Kopf kürzer gemacht haben. Ja, auch wieder mit Josh Hutcherson in der Hauptrolle, den kennen ja viele von uns noch aus Tribute von Panem. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich fand den ersten okay. Ich kenne einige, die fanden den sogar sehr gut. Ich war so bei Mittelmaß.
Ich fand den
ganz sehbar. Ich habe den ersten noch zu Hause geguckt, mal on demand. Und deswegen freue ich mich da, den neuen dann auch wieder im Kino zu sehen. Das hätte ich als erstes mit. Und am gleichen Tag wird, glaube ich, nichts für uns beide sein, aber ich weiß, dass es wahrscheinlich viele deutsche Fans davon geben wird. Ein neuer Stromberg-Film kommt natürlich am 4. Dezember auch noch in die Kinos.
Ja, es ist für mich, also mache ich nicht schlecht. Ich habe damals auch immer mal in die Serie reingeguckt. Mhm. Ich glaube, den ersten Film habe ich gar nicht gesehen. Vielleicht mal, wenn der irgendwo im Streaming dann mal läuft, würde ich den vielleicht nach. Also für Kino wäre der jetzt für mich persönlich uninteressant. Aber ich glaube schon, dass der auch seine Fans auf jeden Fall hat.
Ja, definitiv. Aber ich glaube, das, wo die meisten drauf schauen werden und was war, glaube ich, auch der besucherstärkste Film des Dezembers werden wird, wird am 17. Dezember wahrscheinlich Avatar Fire and Ash sein.
Wahrscheinlich, ja.
Ja.
Also, wie gesagt, lässt mich ehrlicherweise komplett kalt. Also, weiß ich nicht. Also, aber ich glaube, ähnlich wie auch der Film davor, ich glaube, der wird seine Fans auf jeden Fall haben und ich will dem Film ja auch nichts absprechen.
Aber wäre ja mal interessant zu sehen, würdest du persönlich denken, dass der so wie die beiden Vorgänger auch die 2-Milliarden-Marke knacken wird?
Boah, also das kann ich mir Stand jetzt ehrlicherweise nicht vorstellen.
Ich auch nicht.
Also wenn, dann wäre es eine absolute Überraschung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn der die Milliarde macht, glaube ich, ist schon viel. Weil ich habe irgendwie so in meiner Wahrnehmung das Gefühl, dass so dieser ganz große Avatar-Hype, und ich finde, das hat man beim zweiten Teil schon gemerkt, klar, Effekte, alles top, alles super. Also da will ich nichts sagen. Aber ich glaube, dieser ganz große Hype von diesen Avatar-Filmen, deswegen kann ich mir ehrlicherweise auch nicht vorstellen, dass noch Teil 4 und 5 kommen, ist nicht irgendwie abgeflaut, weil der erste hat halt von der Technik profitiert, das war halt 3D, der zweite, okay, da hat man noch irgendwie gesagt, okay, mal gucken, was er jetzt nach so vielen Jahren mit Teil 2 macht, aber ich hatte schon so das Gefühl, auch beim zweiten Teil, so der ganz große Hype ist da so ein bisschen ausgeblieben, auch wenn der natürlich trotzdem immer noch irrsinnig erfolgreich war,
ja.
Deswegen, also meine Erwartungen sind für den dritten wirklich so, dass der, also ich glaube, wenn der eine Milliarde macht, wäre es schon viel.
Also ich kann mal so sagen, ich weiß, wo der erste Trailer rauskam im Sommer, ich glaube, das war bei Fantastic Four, da habe ich davor, glaube ich, den Trailer das erste Mal gesehen.
Ja, stimmt.
Ja. Ich, ja. Und da muss ich echt sagen, da war ich ein bisschen noch fast unterwältigt. Klar, schöne Bilder, alles. Aber ich muss sagen, hätte mir jetzt jemand nicht gesagt, dass das der Trailer zum dritten Avatar ist und man nimmt diese eine Szene mit dem Feuernavi raus,
ja.
Hätte das auch ein Extended Cut vom zweiten sein können. Also weil vieles sich, die Wasserbilder, viele Flugbilder so wiederholt haben, da dachte ich mir, gut, okay, es ist more from the same. Ne?
Das
also,
Alleinstellungsmerkmal fehlt
ist halt ein bisschen dünn. Und da haben wir jetzt schon wieder im Trailer gesehen, dass er dann schon wieder einen großen Gimmick schon wieder verraten. Das habe ich ja auch öfter thematisieren, was wir immer schwierig finden, wenn du dann so einen langen Trailer machst, wo du dann große Kernpunkte schon vorher verrätst im Trailer, ist halt auch immer schwierig. Ja, und ich bin mal gespannt. Ich werde ihn auf jeden Fall im Kino angucken, aber ich kann mir vorstellen, dass der trotzdem halt noch einiges zieht, weil er halt wieder über die Weihnachtszeit, ich habe ja schon mal gesagt, die kinoreichsten Tage im deutschen Kino sind ja immer die zwischen dem 26. und 28. Dezember. Wahrscheinlich viele zwischen Weihnachten und Silvester frei, mit Familie, besuchen Familie. Was macht man dann? Geht wahrscheinlich ins Kino, wenn es kalt ist, und daher zieht es wahrscheinlich immer viel.
Ja.
Bin ich mal gespannt, ja, was da noch kommt. Ich habe noch als einzigen Film, also als kleinen, da mussten wir gestern schon im Kino ein bisschen lachen, wo wir den gesehen haben, den Trailer mit Jack Black und Paul Rudd. Anaconda kommt ja am 25. Dezember noch raus. Eine Neuauflage davon, wo sich diesmal auch so ein bisschen Meta ist, wo ja zum Beispiel die beiden wollen zusammen einen neuen Anaconda-Film drehen und suchen dafür eine riesige Schlange.
Ja.
Also ein bisschen Meta-Humor auch drin, finde ich auf jeden Fall. Der Trailer war lustig. Ich meine, ja, das ist jetzt kein großer Film, das wird auch kein Bestenlisten-Film, aber ich dachte mir so vom Trailer her, hat mir das ein bisschen gefallen. Und wie gesagt, Jack Black geht von seinem Humor für mich immer.
Das auf jeden Fall und die beiden in Kombination. Also das, ich glaube, das wird schon was Spaßiges auf jeden Fall. Wo wir gestern auch, glaube ich, kurz den Clip gesehen haben im Kino, war von Eternity.
Stimmt.
Mit Elizabeth Olsen, der kommt auch in die Kinos. Aber ich habe fast schon so die Befürchtung, dass der nicht so weit verbreitet läuft. Der startet am 4.12. offiziell. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, zumindest bei mir auf dem Dorf-Dorf-Kino, glaube ich, wird der höchstwahrscheinlich nicht laufen. Deswegen werde ich den wahrscheinlich erst später nachholen müssen, aber ist zumindest interessant. Miles Teller spielt noch mit. Liebesfilm, 2 Stunden. Ja, könnte man sich, glaube ich, geben, aber wie gesagt, werde ich wahrscheinlich dann erst im Nachgang nachholen können, glaube ich.
Ja, geht mir genauso. Ich habe gehört und gesehen, dass der kommt. Aber wie gesagt, selbst hier in einem großen UCI-Kino habe ich nicht die Befürchtung, dass der hier läuft. Der wird wieder in großen Städten, in ausgewählten Kinos für ein paar Tage laufen, aber wahrscheinlich nicht hier. Ja, ja, das ist das so, was ich so an Filmen mitgebracht habe. Ich habe natürlich auch noch ein paar Serien mitgebracht, oder zumindest was auch so Streamern läuft, was vielleicht bei ein oder anderen interessant ist. Und da fangen wir mal an. Am 10.12. habe ich die 2. Staffel von Percy Jackson.
Okay, ja. Ja.
Ich weiß, dass es da trotzdem eine größere Fanschar gibt. Da gab es ja auch schon mehrere Bücher, auch schon eine erste Verfilmung mit Logan Lerman für die ersten 2 Teile. Der Trailer sah interessant aus. Hier gehen Grüße raus auch an Mario von Filmframe und Screenscreen. Ich weiß, dass der sich auch da sehr drauf freut.
Liebe Grüße.
Dann werde ich auf jeden Fall auch reinschauen und also auf Disney Plus könnt ihr euch das angucken und am 11. will ich dann hinterher schieben. Ich glaube, es gibt ja noch viele Fans, ich weiß, mein Freund ist auch einer davon, von Rowan Atkinson oder den viele auch eher als Mr. Bean kennen. Und da kommt ja auf Netflix mehr oder weniger eine Fortsetzung von Man vs. Bee, kommt diesmal dann die Fortsetzung Man vs. Baby.
Ja.
Auch mit einem leichten Weihnachtscharme kommt dann am 11.12. ein kleiner Film auf Netflix raus. Da bin ich auch mal gespannt. Das ist vielleicht auch so lustiger Humor, so britischer Humor für den einen oder anderen.
Ja, Mr. Bean, klar.
Ja, geht immer. Da werden sich bestimmt auch viele drauf freuen. Und natürlich am 17.12.
Ja, hab ich auch auf der Liste.
Amazon Prime, Fallout, die zweite Staffel, Walton Goggins wieder als Ghoul. Da freue ich mich auf jeden Fall richtig drauf. Die Promobilder sahen ja schon richtig toll aus. Und da war das auch ein bisschen, gerade für die, die die Spiele auch gespielt haben, so ein bisschen an das DLC anlehnt in New Las Vegas, wo das ja auch hauptsächlich spielen wird, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Oder was sagst du dazu?
Ja, also die erste Staffel war also richtig gut. Sie hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ella Purnell fand die auch richtig geil. Also die spielt das echt super. Und ich finde, die haben auch relativ schnell jetzt auch produziert. Also ich weiß jetzt gar nicht, wann die erste Staffel kam, aber das hat jetzt, glaube ich, gar nicht so lange gedauert.
Etwas über ein Jahr, glaube ich. Ne? Anderthalb also Jahre höchstens.
Gute Produktionsgeschwindigkeit und ich fand die erste Staffel schon gut. Und man merkt schon jetzt, okay, bei der zweiten wird es wahrscheinlich ein bisschen größer nochmal oder auch ein bisschen wertiger, würde ich jetzt vielleicht mal sagen. Und die haben viele Elemente noch besser gemacht, noch größer gemacht. Also ich habe da Bock drauf und ja, wird, glaube ich, neben Stranger Things ein schöner Weihnachtsbinge dann werden.
Ja, genau.
Also zumindest die Folgen, die da sind.
Ich wollte gerade sagen, das hättest du ja bestimmt als nächstes auch noch gesagt, dass ja viele sich dann am Weihnachtstisch darauf freuen können, wenn dann der zweite Teil von der letzten Staffel Stranger Things kommt.
Ja,
oder?
Ich habe meiner Familie schon gesagt, am 26. habe ich keine Zeit für Essen gehen. Da muss ich drei Folgen Stranger Things gucken.
Ja, genau. Da könnt ihr dann ja die nächsten, den zweiten Teil schauen. Ich glaube, wie immer nicht in den USA einen Tag früher. War ja so, ne?
Ja, bei uns 2 Uhr nachts. Am 26. 2 Uhr früh und in den USA quasi am 25. um 17 Uhr. Also die sind ja immer 9 Stunden früher dran. Aber gut, ich glaube jetzt nicht, dass ich mich 2 Uhr nachts vorm Fernseher setze. So dringend ist es dann, glaube ich, nicht. Weil man hat ja auch gehört, jetzt zum Start des ersten Blocks war wohl auch Netflix kurzzeitig down, weil der Zug, gut, wer hat's kommen sehen? Also ich glaube, das hätte man erwarten können nach der ganzen Promo mittlerweile. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Und aber ganz normal nach dem Aufstehen, nach dem Frühstück, kann man dann die ganz ruhig gucken.
Auf jeden Fall. Ich habe ja auch gerade bei mir auch schon mal im Podcast gesagt, dass ich ja gerade nochmal ein Rerun mache. Habe es natürlich jetzt bis zum ersten Teil nicht geschafft, aber bis dahin werde ich auf jeden Fall dann auch komplett aktuell sein und es bis dahin schaffen. Und ja, ich habe jetzt noch 2 Sachen auf meiner Liste, dann bin ich hier durch.
Noch einer, ja, gut, mach.
Ja, dann wahrscheinlich ich will es ja nicht so thematisieren, aber ich nehme an, eher für die weibliche Zielgruppe. 18. Dezember, Emily in Paris, Staffel 5.
Okay.
Auf Netflix. Ich weiß, da gibt's ja eine riesige Fanschar. Nicht ohne Grund gäb's da schon eine 5. Staffel von. Ich bin da selber komplett raus. Ich habe die erste mal reingeguckt, aber ich weiß, dass es da gerade so als Service-Info eine große Fanbase gibt, von daher auch mal gesagt.
Auf jeden Fall.
Und, weil wir hatten's ja schon am Anfang ein bisschen gesagt, dass wir auch immer mal gucken, was es so im deutschen Markt gibt. Und da habe ich eine sehr interessante Empfehlung am 26.12.
Oh.
Ja, und zwar heißt die Schwarzes Gold.
Ja, hätte ich auch als Empfehlung gesagt. Ja, sehr gut, ja.
Ah, echt, ja?
Ja, toll.
Also allein, also auch ARD-Mediathek diesmal. Wir haben so Ende 18. Jahrhundert Lüneburger Heide und da wird halt passend erst zu Sisu Gold gefunden. Und da tut natürlich ein bisschen Goldgräberstimmung wecken. Es kommen von überall natürlich Unternehmer, die versuchen dort natürlich Profit zu schlagen. Und auch eine Unternehmerin oder eine Herzogin aus England. Und ja, die werden die einen oder anderen von uns auf jeden Fall kennen, denn die wird gespielt von Gwendolyn Christie.
Ah,
ja, okay. Game of Thrones unter anderem oder auch Sandman oder auch Wednesday und genau. Sie wird auf jeden Fall, und das in der deutsch-britischen Produktion finde ich ja auch schön, sie wird unter anderem eine Rolle spielen, wie über anderem auch, jetzt sind wir gerade weiter bei Game of Thrones und Stranger Things, denn Tom Vlaschica spielt.
Vlaschia.
Ja,
sehr kompliziert. Genau. Ja, 4. Staffel Stranger Things.
Wird dort auch eine Hauptrolle spielen.
Ja.
Genauso wie ich weiß, dass viele wahrscheinlich jetzt, schon böse sein werden, dass wir es jetzt im November gar nicht erwähnt haben im Rückblick.
Maxton Hall.
Harriet Herbert Mutton,
genau,
die die Hauptdarstellerin spielt, sie wird dort nämlich auch eine Hauptrolle spielen. Also vom Cast her schon mal sehr interessant.
Sehr, sehr, wirklich.
Und dann will ich noch hinzufügen, weißt du, wer die Musik für die Serie macht?
Ja, Hans Zimmer.
Ja, und das ist ja ein Name.
Also für eine deutsche Produktion, also deutsch-britische Produktion, Wahnsinn. Wahnsinn. Und in, wie wir es am Anfang schon gesagt haben, in der Mediathek. Ne?
Genau. Also wie gesagt, mehr oder weniger in Anführungsstrichen gratis für alle zu schauen. Ja, also wie gesagt, da habt ihr vielleicht auch nochmal um die Weihnachtszeit rum einen tollen Tipp. 6 Teile soll es geben, Miniserie, abgeschlossen soll es sein.
Und ich gehe mal davon aus, alle Folgen mit Eimer.
Nehme ich an,
weil meistens in der Mediathek kommt eigentlich fast immer alles mit Eimer. Deswegen wird auf jeden Fall geguckt, glaube ich.
Ja. Finde ich gut.
Ja, also habe ich auch null mit gerechnet. Also habe ich auch nur durch Props gehen mal raus an die Kollegen Stream gestöbert, bin ich ja nur darauf aufmerksam geworden, weil die auch immer so eine Vorschau machen.
Ja.
Und die haben die Serie erwähnt und dachte mir, oh, okay, interessant, guckst du mal rein.
Vor allem mit dem Cast, hätte ich nicht gedacht.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, auf jeden Fall.
Vielleicht hören wir dann Gwendolyn Christie auch mal Deutsch sprechen, ein paar Worte.
Oh, ja, das kann sein.
In der Lüneburger Heide spielt.
Ja. Möglich, möglich. Ja, aber da haben wir doch schön vorausgeschaut, schön zurückgeblickt und ja, man kann mich auch schon wieder am Mittwoch beim Thorsten in der Episode hören.
Ganz genau.
In der regulären Episode, wie gesagt, ich werde deinen Podcast, Szenerie-Podcast, natürlich unten in den Shownotes verlinken und am Samstag auch nochmal. Und muss ja noch, das fällt mir gerade ein, parallel heute, wenn die Folge aktuell rauskommt und ihr hört die aktuell, könnt ihr bei den Kollegen von Streamcafé reinhören. Den Link zum Podcast werde ich euch auch
Grüße gehen auch daraus.
An Jörg und Marc, ja, liebe Grüße. Und da haben wir auch über den Film Code 3 gesprochen. Also hört da gerne rein. Also ich bin die Woche sehr, sehr präsent in der Podcast-Landschaft.
Egal, wo ihr Spotify oder Apple Podcast anmacht, ihr werdet überall Marco hören. Ja.
Ihr werdet mich nicht los.
Ja. Ja,
dann Thorsten, vielen, vielen Dank.
War mir eine Freude. Also ich kann mich auch nur bedanken, dass ich hier bei dem Monatsrückblick dabei war. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich komme gerne immer wieder, auch bei normalen Folgen.
Ja, schwarzes Gold vielleicht. Ja,
vielleicht das, ja, vielleicht ja, ist das ein Tipp. Ja, vielleicht hören wir uns da im Januar schon wieder.
Ja, das klingt doch gut. Das klingt doch auch ein Plan.
Ja.
Und ich hoffe, wir haben euch genug Tipps und Empfehlungen mitgegeben. Deswegen danke, dass ihr zugehört habt. Folgt Thorsten gerne. Wie gesagt, werde ich alles in die Shownotes verlinken.
Danke,
und
danke.
Hört bei ihm rein. Und natürlich auch bei Jörg und Marc Streamcafé. Und natürlich bei allen anderen Podcasts natürlich auch. Ihr kennt sie alle. Brauche ich jetzt, glaube ich, nicht alle aufzuzählen. Und danke, dass ihr dazugehört habt. Am Mittwoch übrigens gibt es mit dem lieben Mario, wir haben ihn gerade eben schon erwähnt, Filmframe und Streamscreen, die Besprechung zu The Running Man aus dem Jahr 2025 von Edgar Wright. Also viel Spaß damit. Und wie gesagt, Mittwoch parallel dann noch bei Thorsten, am Samstag auch nochmal. Also ihr werdet mich die Woche definitiv nicht los, was das angeht. Und wir hören uns dann, ja, als nächstes rückblickmäßig im Jahresrückblick wieder und dann, ja, wahrscheinlich irgendwann im Monatsrückblick Januar. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Marco. Ciao, ciao.